denke, Tschaikowski hat über die Jahrzehnte und Jahrhunderte nichts an seiner Aktualität verloren. Er hatte die eigentlich immer.
Dr. Frank Reinisch bereichert seit 1983 als Musikredakteur im Verlag Breitkopf und Härtel mit seinem wertvollen Wissen Editionen von Felix Mendelssohn Bartholdy bis Christian Mason, geboren 1984. Aktuell entsteht eine Urtextausgabe auf der Basis des Autographs, einer unerhörten Oper von Piotr Iljitsch Tschaikowski, Die Bezaubernde.
Wenn heute dann verstärkt das eine oder andere Werk an die Oberfläche kommt, das eben mal für einige Zeit weniger beachtet worden ist, dann zeigt das eigentlich nur, dass eben neben diesen Hauptwerken, die wir kennen, die wir schätzen, die es in zahllosen Inszenierungen und Einspielungen gibt, dann eben daneben auch Werke von ähnlicher Qualität sind, die in ihrer Rezeptionsgeschichte einfach ein bisschen zu kurz gekommen sind.
Hochinteressant ist es, verschiedenartige Faktoren ausfindig zu machen, die den Stellenwert einer Komposition in der Musikgeschichte oder konkreter gesagt in der Aufführungsgeschichte bestimmen. Wie entscheidend ist dahingehend die Verfügbarkeit von Partituren?
Das habe ich mich schon manchmal gefragt, nicht nur bei der Bezaubernden. Und für mich war es dann nochmal eine ganz besondere Konstellation, dass der Verlag bei sich als Quellenmaterial diese Partitur hat, die schon fast zerfällt, aus der damals Peter Gülke Anfang der 60er Jahre in Rudolstadt dirigiert hat. Und in dieser Partitur ist diese letzte, dritte singbare Übersetzung von Dorothea und Peter Gülke eingetragen, von Hand. Wenn man im Theater in der Wien dann schaut, 50 Jahre später, und liest dann im Programmheft, dass dort der falsche, irrtümliche Satz steht, die Übersetzung von Dorothea und Peter Gülke sei nicht mehr auffindbar und sei verloren, dann merkt man auch irgendwo auch, was für eine Bedeutung eigentlich diese alten Archivmateriale eines Verlags haben können.
Diese Oper hat ja ein sehr merkwürdiges Schicksal.
Dirigent, Musikwissenschaftler, Autor, Professor Peter Gülke schöpft aus der Fülle von Fakten und Erfahrungswerten.
Das Libretto von einem Herrn Spaczynski, der ein, wo man sagt, ein geschickter, aber durchschnittlicher Schriftsteller war, hatte einen Riesenerfolg. Und Tschaikowski hat eine Riesenfreude an der Arbeit gehabt, aber seine Oper hatte keinen Erfolg. Und ausgerechnet in Berlin in der Zeit des Hitler-Stalin-Paktes hat ein an sich sehr engagierter Dramaturg das Stück sehr bearbeitet, ein bisschen wagnerisiert, also die Heldin erlebt am Schluss einen Liebestod, fast wie Isolde in Wagnerschen Tristan. Und seitdem war das Stück wieder tot. Und ich bin dann an die Partitur geraten und war zunächst mal wahnsinnig fasziniert dadurch, dass Tschaikowski das sogenannte mächtige Häuflein, welches ja in großem ästhetischen und polemischen Abstand zu ihm stand, er galt ja als Westler, dass Tschaikowski eigentlich die Leute in ihrem eigenen Felde schlägt. Die erste Szene ist ja die ausgedehnteste Volksszene, die überhaupt hier auf einer Opernbühne, nicht die am berühmtesten geworden, aber die ausgedehnteste. Und er hat eine Riesenfreude gehabt, eine Menge von interessanten und verrückten Typen auf die Bühne zu bringen. Und er war natürlich für Tschaikowski typisch sehr interessiert, die Zentralgestalt, eben die bezaubernde Wirtin, aufzuwerten, die in diesem Drama, was da zugrunde liegt und was ein Riesenerfolg auf der Bühne hatte, nicht der Fall ist. Da ist sie schon verwitwet, da hat sie einen etwas zweifelhaften Ruf, da ist sie eigentlich so eine Art verführerische Hexe. Und das hat den Tschaikowski nicht interessiert und er hat dann das Libretto ein bisschen umgekrempelt.
Beste Oper.
Schreibt Piotr Iljitsch Tschaikowski in sein Tagebuch über die Bezaubernde und ist schier begeistert von der Protagonistin im Spiegel seiner Musiksprache. Und im Februar 1886 richtet er an seinen Bruder Modest, seines Zeichens Dramatiker, Librettist und Übersetzer, die Zeilen:
Ich habe zwei Akte der Bezaubernden fertig und ich bin so verliebt in sie, wie ich in ihren ganzen neuartigen Zauber verliebt bin.
Die Geschichte der Bezaubernden spielt Ende des 15. Jahrhunderts in der Umgebung von Nischni Nowgorod, 400 Kilometer östlich von Moskau.
Dieser Gasthof der Bezaubernden liegt so ein bisschen außerhalb der herrschaftlichen Reichweite, hat man den Eindruck. Und dort findet sich buntes Volk zusammen. Und das nutzt Tschaikowski im ersten Akt zu einer unglaublich ausgefeilten, differenzierten Szene, die vom Chor vor allen Dingen bestimmt wird und in denen dann die Solisten wie kleine Perlen irgendwie eingestreut werden.
Archangel Nevos nev jetzt mal Ich grüß euch per omne dal Ono svetlej zari
Atiec veri
To vjer je slab pod srcem gluh
Ripaisi, hey!
Gospod zlubil nos usadit, a djavol stal vinogavit, a divjem vseh ljudej.
Ripaisi, luce, hey!
Man lernt den Fürsten kennen, man lernt diese Spannung kennen zwischen dem Fürsten und der Gesellschaft in diesem Gasthof. Und das ist völlig klar, dass das konfliktgeladen ist und dass das irgendwo eine Atmosphäre ist, die sich irgendwann auch mal entladen muss. Man lernt den Statthalter kennen, diesen Mamirov, der am Ende dann vom Fürsten lächerlich gemacht wird. Wieder so ein Konfliktbereich, wo man weiß, auch innerhalb dieses fürstlichen Machtgeflechts kann es explodieren. Und damit lässt uns dann Tschaikowski und sein Librettist Spaschinski quasi erstmal alleine und zeigt dann im zweiten Akt die fürstliche Perspektive. Also wir haben diese beiden Welten.
Und es gibt auch ein paar Wandlungen drin, die ein bisschen schnell gehen, ne? Also dass der junge Prinz eigentlich im Auftrag seiner Mutter die Verhältnisse in dem Gasthaus überprüfen will und vielleicht sogar mit dem Auftrag, die Wirtin zu beseitigen, kommt und dann guckt er sie dreimal an und dann sind sie ein klassisches Liebespaar, das geht ein bisschen schnell. Aber da hilft die Musik natürlich. Die Musik besorgt solchen Fragwürdigkeiten eine Glaubwürdigkeit, von der ich als Musikant natürlich nur positiv reden kann. Sowas geht eben, sowas geht.
Wein getrunken und gefeiert und viel geredet, auch frei geredet.
Breitkopf und Hertel-Mitarbeiterin Irina Eppel, geboren in der Ukraine, aufgewachsen im hohen Norden Russlands in Murmansk, übersetzt mit Akribie und muttersprachlicher Leidenschaft das russische Libretto, die szenischen Hinweise, gestaltet die Transliteration der Gesangstexte ins Deutsche und ebnet somit ein tieferes Verständnis Wort für Wort, Ton für Ton. Die Thematik der Oper »Die Bezaubernde« in der künstlerischen Ausformulierung von Pjotr Iljitsch Tschaikowski bietet neben dem Musikgenuss ein gegenwärtig gesellschaftsrelevantes Werk, das erst im Rampenlicht seine Aussagekraft entfaltet.
Das sind Freidenker, die sich da versammeln, das sind Menschen, die einfach nur ihre Sorgen vergessen, die sind dann da und die Nastassja, die empfängt sie und lässt ihnen halt die Freiheit, dass sie sich einfach nur des Lebens erfreuen können, ne? Ohne Angst zu haben, ohne sich Sorgen zu machen, dass da vielleicht jemand da ist, der zuhört, dass das auch irgendwie Konsequenzen für sie haben könnte. Deswegen ist sie ja auch so beliebt einerseits und gefürchtet andererseits.
Wenn man den Werkkatalog von Tschaikowski sich anschaut, dann stellt man ja fest, dass es außer den beiden uns einigermaßen bekannten und öfter gespielten Opern, Eugen Onegin und Pique Dame, dass es eine ganze Menge Opern gibt, die immer wieder mal aufflackern.
Ich habe zum Beispiel auch die Jungfrau von Orléans mal dirigiert, das ist auch ein richtig gutes Stück.
Und dann aber auch immer wieder weniger inszeniert, weniger interpretiert werden. Und so ist es auch mit der Bezaubernden passiert. Es gab immer wieder Versuche, sie an die Oberfläche zu bringen, mit unterschiedlichem Erfolg und auch an unterschiedlichen Orten und auch unter einer ganz verschiedenen Fragestellung oder Konstellation. Und wir haben den Eindruck, dass die letzten 15 Jahre, dass da auf den internationalen Bühnen verstärkt dieses Aufflackern passiert ist, zuletzt in Frankfurt.
Die Oper Frankfurt brachte Die Bezaubernde auf die Bühne unter der Leitung von Valentin Uruipin. Über die bei Naxos erfreulicherweise zu findende 4 Stunden lange Aufführung der Oper schreibt der russische Dirigent:
Es freut mich, dass die Oper sehr dynamisch geklungen hat, wirklich wie ein Blockbuster und nie lang oder langweilig. Sie wurde eigentlich genau so geschrieben. Die Zauberin ist für mich eine der Opern, in der man sehr sorgsam, aber auch kritisch mit dem musikalischen und gesprochenen Text arbeiten muss, um ihre vielen Vorzüge zu zeigen.
Kritisch wird für die neue Edition bei Breitkopf und Hertel allein der Titel abgewogen, hinterfragt und wohlbedacht gegeben. Die Zauberin oder die Bezaubernde?
Ich würde sagen, das ist möglicherweise sogar ein richtiger Gegensatz. In der ersten Ausgabe der Partitur 1901 heißt die Oper Die Bezaubernde. Und das ist, wenn ich meiner Kollegin, der Übersetzerin, Glauben schenke, das ist auch die richtige Übersetzung. Also das ist schon mal ein Statement. Und wenn wir dann an den zweiten Titel, den wesentlich später hinzugekommenen Titel, denken, der geht auf die 1940er Jahre zurück, in eine fast, würde man sagen, unselige Zeit, in der einfach Tschaikowskis Oper vielleicht sensationell aufgemotzt werden sollte mit einem reißerischen Titel und einem Titel, der dieser Figur, dieser Hauptfigur einfach nicht entspricht.
Wir waren aber der Meinung, dass die Zauberin eigentlich nur ein Aspekt der Handlungsfigur ist. Und sie wird ja im Prinzip auch der Zauberei angeklagt, aber die ist ja nicht die Zauberin. Die ist ja im Prinzip eine wunderschöne Frau, die bezaubert, eben durch ihre innere und äußere Schönheit. Na, die betört ja dadurch, dass sie so herzlich ist, aber auch geradlinig. Und deswegen sind wir dann irgendwann mal zum Schluss gekommen, dass die Bezaubernde eigentlich der richtige Titel und die richtige Beschreibung für unsere Hauptfigur ist.
Thank you.
ein bisschen abrupt, aber natürlich musikalisch unglaublich überzeugend ist eben diese Arie am Ende des ersten Aktes, wo plötzlich diese Frau einen Horizont öffnet, den man also einer Gastwirtin, die froh ist, dass bei ihr viel Bier getrunken wird, nicht zutraut. Das ist also ein bisschen ein Sprung in eine andere Qualität.
Professor Gülke zuzuhören, ermöglicht dank des feingeistigen Überblicks und einer tiefen Durchdringung, Dimensionen von Musik von innen heraus zu erahnen. Gegenwärtig originär russische Werke aufzuführen, bedeutet für den 1934 Geborenen, bestmöglich gewappnet zu sein.
Ich meine, im Moment sind wir in der Öffentlichkeit fast im Begriff, demokratieunfähig zu werden, weiter. Ich meine, in der Demokratie beginnt es damit, dass ich den anderen erstmal anhöre. Ich muss ihn ja nicht gut finden, aber ich höre ihn mir an. Und in dieser Richtung tut die Musik, ohne dass sie sozusagen selbst darauf stolz sein kann, tut die Musik eine ganze Menge. Ne? Das ist so, wie ich gute Literatur lese. Meine Einfühlung in fremde Mentalitäten und fremde Schicksale geschult wird. Und es gibt keine Oper von Tschaikowski und wenig andere Opern, wo die Skala der musikalischen Stilistiken so breit ist.
Für den Operndirektor des slowenischen Nationaltheaters Marko Hribernik gibt es gute Gründe und eine großartige Perspektive, die Bezaubernde von Piotr Iljitsch Tschaikowski in Ljubljana für die Programmplanung in Erwägung zu ziehen, wie er per Mail betont.
Standfeste musikalische Strukturen in der Kombination mit endlosen Melodielinien und inspirierende Orchestrierungen ergeben ein wahres Kaleidoskop an Emotionen. Meiner subjektiven Meinung nach ist das Wesentliche der Geschichte, wie sehr so wundervoll begabte Menschen mit der Schönheit ihrer Individualität in der Welt der Dogmen limitiert werden und doch Freiheit finden, indem sie sich schlussendlich treu bleiben.
И в самой себе та же ширь простор. Вольной птицей полететь туда, в раздолье та душа просится, душа просится. Was für eine Weite, unendlich. Und man schaut entzückt. Man schaut entzückt und in dir selbst spürst du die unendliche Weite. Frei wie ein Vogel möchte man dorthin fliegen. In die Freiheit will die Seele entfliehen. Die Seele entfliehen.